Ihr könnt 1. Mose Kapitel 34 aufschlagen. Kein schöner Abschnitt heute Morgen. Wir lesen heute durch eines der hässlichsten Kapitel in der Bibel, würde ich sagen. Wir werden sexuellen Missbrauch sehen, beziehungsweise vielleicht sogar Vergewaltigung, Lüge, Betrug, Völkermord und auch Selbstsüchtigkeit und Gleichgültigkeit dem Ganzen gegenüber. Also es könnte so ein Auszug aus der Tageszeitung sein eigentlich, so die Untiefen an menschlicher Sünde. Und was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass die Täter nicht nur Kanaaniter sind, die Heiden, die eine gottlose Kultur pflegen, sondern dass die Täter auch Angehörige von Gottes Familie sind. Und das ist doppelt beunruhigend, das ist doppelt schockierend. Aber das ist die Realität. Und das Großartige an der Bibel ist, dass die Bibel ehrlich ist und dass sie das Hässliche nicht versteckt, dass sie die Wahrheit ehrlich berichtet, so wie es passiert ist, ungeschminkt, ungeschönt, selbst die Geschichte ihrer Helden. Die Bibel entschuldigt Sünde nicht, berichtet uns den Mord von Mose und den Ehebruch und den Mord von David. Und die Bibel ist einzigartig darin. Es gibt kein einziges anderes religiöses Buch oder antikes Dokument, das einfach so ehrlich ist. Normalerweise werden in der Geschichtsschreibung die Geschichte der Helden der jeweiligen Nation geschönt. Aber die Bibel ist die Wahrheit. Und deswegen ist dieses Buch hier auch so unheimlich aktuell. Sehr aktuell. Vielleicht wart ihr genauso verstört wie ich, zu lesen, dass einer unserer heutigen Glaubenshelden, der Pastor Said, für den wir jahrelang gebetet haben, der Untergrundkirchen gegründet hat im Iran, der Hunderte zu Jesus geführt hat, auch im Gefängnis, der eingesperrt war und gefoltert wurde und misshandelt wurde für seinen Glauben an Jesus und der Jesus nicht verleugnet hat. Und seine Frau, die 3,5 Jahre lang unermüdlich öffentlich gekämpft hat für seine Freilassung, zu hören, dass die beiden große Eheprobleme haben seit Jahren und angeblich zum Teil, zumindest auch wegen Saids Gewalttätigkeit seiner Frau gegenüber. Und dass die beiden jetzt, wo er frei ist, getrennt leben gerade. Und natürlich sind wir auch entrüstet, wenn wir von diesen Missbrauchsskandalen lesen in unter Anführungszeichen zumindest christlichen Kinderheimen durch Menschen, die sich Christen nennen. Und wenn wir solche Geschichten hören, wie gute Christen unter Anführungszeichen einfache Buchhalter plötzlich zu KZ-Aufsehern werden und dann wieder zu Buchhaltern, zu Unauffälligen. Wenn wir lesen von Pastoren, die Ehebruch begehen oder von bibelgläubigen Christen, die so verbittert sind über das Unrecht des Abtreibungsmords, dass sie selber zu Mördern werden und Anschläge verüben. Und ich denke, wir sind schockiert darüber und wir sagen, hey, das passt doch nicht, das passt doch nicht zu Gottes Volk, das passt doch nicht zu denen, die von sich behaupten, dass sie Jesus nachfolgen. Seid ihr schockiert über diese Dinge? Ich denke, wir sehen ja die Sünde im Leben von anderen noch viel besser als in unserem eigenen Leben. Ich weiß nicht, ob einer von uns sagen würde, ja, ich würde das nie tun. Mir könnte sowas nie passieren. Wirklich? Ich möchte uns erinnern, dass Die Bibel sagt, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Und im 1. Korintherbrief 10 heißt es, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir werden hier in diesem Kapitel konfrontiert mit der Sündhaftigkeit von uns Menschen. Dieser uns innewohnenden Tendenz zu sündigen. Von unserem Fleisch, wie die Bibel das nennt. Und das ist bei jedem von uns unterschiedlich ausgeprägt. Der eine kämpft mehr mit Lust, der andere mehr mit ungezügelten Zorn oder Eifersucht oder Neid oder Habsucht. Aber wir müssen das klar haben, potenziell ist jeder Einzelne von uns zu jeder Sünde fähig. Ist euch das bewusst? Und wenn wir ehrlich sind, wir sind alle mehr fast an den meisten Sünden schuldig geworden, wenn wir den Maßstab von Jesus anlegen zumindest. Jesus hat gesagt, wenn du eine Frau in Gedanken ausziehst, so, mit der du nicht verheiratet bist, dass du schon im Herzen Ehebruch begangen hast, weil da fängt es an, mit kleinen Gedanken und dann vielleicht mit einer kleinen Geste, flirten, vielleicht ein bisschen Pornografie dazu. Und dann irgendwann liegst du wirklich mit einer Frau im Bett, mit der du nicht verheiratet bist oder einem Mann. Und du sagst, oh wow, wie bin ich hier gelandet? Ja, ist ganz einfach, du hast schon lange Zeit diese kleinen ehebrecherischen Gedanken laufen lassen in deinem Kopf, in deinem Herzen. Und Jesus hat gesagt, wenn du jemanden hasst, wenn du über jemanden schlecht denkst, dann bist du eigentlich schon ein Mörder geworden in deinem Herzen. Es ist kein schönes Bild, aber wir wollen ein realistisches Bild haben, auch von unserem Herzen. Und ich mag das an der Bibel, dass die Bibel Wahrheit spricht, uns auch so beschreibt, wie wir wirklich sind, was hier wirklich vorgeht. In dem Prediger Buch heißt es, das Herz der Menschenkinder ist voll Bosheit. Und Jesus hat gesagt, das ist das Problem. Nicht um die Äußerlichkeiten, sondern er sagt, dass das Böse kommt aus unserem Herzen heraus. Das ist das, was uns wirklich verunreinigt. Und ja, wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann erleben wir eine neue Geburt, dann werden wir geistig lebendig, dann schenkt er uns ein neues Herz, ein Herz, das Gott liebt, ein Herz, das Gott gefallen will. Und ich glaube, wenn wir in Jesus sind, dann müssen wir nimmer sündigen, dann können wir Nein sagen zu Versuchung und Sünde in seiner Kraft. Aber auch unser Fleisch, dieser Nachlass des alten Menschen, es wird uns unser Leben lang begleiten. Und wir sind im geistlichen Kampf. Und wir können uns keine einzige Minute Pause gönnen. In dem Kampf gegen die Sünde. Wir können keinen Friedensvertrag schließen mit unserem Fleisch. Wir müssen diesen Kampf kompromisslos führen. Wir müssen diesen kleinen Anfängen wehren. Jesus war ziemlich krass. Jesus hat gesagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Hat er natürlich nicht wörtlich gemeint, weil ich kann mir beide Augen ausreißen und trotzdem meine Gedanken voll Schrott haben. Aber was Jesus sagt, wir müssen radikal umgehen mit Versuchungen und Sünde. Wir können nicht damit spielen. Und ich denke, wenn wir so einen Abschnitt lesen wie unseren heutigen, dann sollte das vor allem eines tun mit uns, es sollte uns ernüchtern und es sollte uns aufwecken. Dass wir uns wieder bewusst werden, ja, auch wir sind potenziell zu jeder Sünde fähig und wir müssen wachsam sein. Und diese sündige Natur muss fest unter der Herrschaft des Heiligen Geistes sein in unserem Leben und da bleiben. Wir dürfen diese sündigen Impulse in uns nicht einfach laufen lassen. Wir müssen auch weise Entscheidungen treffen für uns und für unsere Familien. Und wir sehen hier, dass Jakob das wohl zumindest teilweise nicht getan hat und an dem Punkt versagt hat. Lasst uns hier im Vers 1 lesen. oder nochmal wiederholen. Lass uns ein paar Verse zurückgehen. Lass uns nochmal im Kapitel 33 die Verse 18 und 19 lesen. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Padan Aram kam und lagerte vor der Stadt und kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita. Die Kultur Kanaans war sehr pervers, waren Götzendiener, auch der Götzendienst war sehr unmoralisch, also eine sehr unmoralische Kultur, wie auch unsere heute. Und Jakob erinnert mich hier ein Stück weit an Lot. Er lebte so nahe wie möglich an der Versuchung, vielleicht zu nahe an der Versuchung, und das ist immer gefährlich, wenn wir das tun. Gott hatte zu ihm gesprochen und hat gesagt, ziehe zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Und gut, er hat das gemacht, er ist gezogen in das verheißene Land, aber nicht bis zu seinem Vater Isaak. Und wir lesen hier, er lässt sich so einer heidnischen Stadt gegenüber nieder, und wir werden sehen, das wird eine Versuchung werden für seine Kinder. Und ich bin persönlich jetzt kein Fan davon, dass wir uns Christen uns völlig zurückziehen in irgendein Kloster oder ein geistliches Ghetto, wo wir nur mit christlichen Freunden abhängen und nur christlicher Kindergarten und ganze Leben lang in der christlichen Schule und so. Nee, wir müssen auch Licht sein. Wir müssen auch lernen zu kämpfen in unserer gottlosen Kultur. Aber gerade als Eltern brauchen wir viel Weisheit. Brauchen Weisheit, wo die Grenze ist, wo die rote Linie ist. Und das ist wahrscheinlich bei jeder Person, auch bei jedem Kind, etwas anders. Wir müssen unsere Kinder kennen. Wir müssen wissen, wie viel wir ihnen zutrauen können, wie viel wir ihnen zumuten können. Wir müssen vor allem aktive Eltern sein. Sprecht vor allem auch zu den Vätern. Wir müssen aktive Väter sein. Ihr Väter, ihr seid die geistlichen Leiter eurer Familie, ihr seid die Priester eurer Familie. Das heißt, wir müssen mit unseren Kindern reden. Wir müssen auf unsere Kinder hören, ihnen zuhören. Wir müssen wissen, was abgeht. Was geht ab in der Schule, im Kindergarten? Wir müssen uns informieren. Wir müssen Gottes Wort hineinsprechen in diese Situationen. Wir müssen ihnen vor allem auch vorleben, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und es gibt keine perfekten Eltern. Aber ein Teil des Problems hier war, dass Jakob ein passiver Vater war. Er war abwesend. Er wusste nicht, wo seine Tochter hinging. Er wusste nicht, was sie machte. Und das ist ein Problem. Vers 1, Kapitel 34. Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Dina war ein Teenager, 14, 15, 16 Jahre alt. Und sie ging hier hin, um mit ihren weltlichen Freundinnen abzuhängen. Sie war ein Hirtenmädchen vom Lande und jetzt wollte sie mal die große Stadt kennenlernen. Wir wissen nicht genau, was sie gemacht haben. Vielleicht waren die Mädels allein in der Disco oder auf einer Party. Auf jeden Fall lesen wir im Vers 2, da sah Sichem sie, der Sohn des Hevites Hamor, des Fürsten des Landes. Also der Prinz, der war auch in der Disco offensichtlich. Und er warf hier ein Auge auf sie. Vielleicht hat er auch was vorgesungen, der Prinz. You don't have to be rich to be my girl. Also, war schon toll hier für das junge Mädchen, schmeichelhaft, dass sie die Aufmerksamkeit von dem Märchenprinzen bekommen hat. Von dem Typen, auf den alle Mädels stehen. Vielleicht war der so der Justin Bieber-Typ. Gut gekleidet. Hatte einen reichen Papa. Hier der BMW Cabrio stand vor der Tür. Ich lese so mal ein bisschen zwischen den Zeilen. War wahrscheinlich hier ein Kamel Cabrio. Und vielleicht hat Sichem gesagt, Sichem übrigens eine ganze Stadt war nach seinem Namen benannt, vielleicht hat er Sichem nach der Disco gesagt, hey, Diener Baby, war schön dich kennenzulernen, willst du dann noch mit mir nach Hause kommen? Komm, steig ein in meinem BMW. Ich zeig dir unseren Palast, ich zeig dir meine Briefmarkensammlung. Vielleicht können wir zusammen trinken, zusammen MTV schauen, ein bisschen kuscheln. Dirty Dancing oder Titanic schauen. Und ihr wisst, es ist ein Schleimer, wenn er das vorschlägt. Ich glaube, kein Kerl würde das freiwillig ansehen. Aber irgendwann so im Laufe des Abends lesen wir weiter und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Auf gut Deutsch, er schlief mit ihr. Und wir wissen nicht ganz genau, was sich dahinter versteckt, hinter diesem, er tat ihr Gewalt an. Wird uns nicht berichtet, die Details davon. Für mich klingt es jetzt nicht nach einer klassischen Vergewaltigung, weil der Prinz Sichem, der war verliebt in die Diener und seine Seele hing an Diener, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. War verliebt in sie, er war übrigens auch der netteste Heide, der netteste, angesehenste junge Mann in seiner Stadt. Aber er war ein Heide. Er hatte keine Ehrfurcht vor Gott und vor seinem Wort, vor seinen Geboten. Er hatte andere Wertmaßstäbe und für ihn war das alles normal. Deswegen sagt uns Gott in der Bibel im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Ihr wisst, was ein Joch ist, so dieses Holzgerüst, mit dem er zwei Tiere zusammengespannt hat. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gottlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Ein Bild aus der Landwirtschaft hier, zwei unterschiedliche Tiere zusammenspannen, einen Ochsen und einen Esel, sagen wir mal, das geht nicht gut. Die sind ungleich groß, das wird nicht funktionieren, die werden nicht fähig sein, gerade miteinander zu gehen und gerade miteinander zu pflügen. War sogar gefährlich, vor allem für das größere, für das stärkere Tier. Also wenn diesem Ochsen so ein Esel im Genick gehangen ist, das konnte ihm schon mal das Genick brechen. Und wie viele gibt es, die sagen, oh, ich bin stark genug. Was Gott uns hier in der Stelle sagt, lass dich nicht ein auf so eine Beziehung mit jemandem, der nicht ein ehrlicher Nachfolger Jesu ist, auch nicht mit einem reinen Namenschristen. So eine Art Beziehung, in der andere einen Einfluss auf dich ausüben kann, sodass er dich in seine Richtung mitzieht. Denn es ist einfacher, jemanden anderen runterzuziehen, als jemand anderen hochzuziehen. Ihr könnt es mal ausprobieren. Einer kann sich auf den Stuhl stellen, der andere steht unten und dann versucht mal, den hochzuziehen und der andere versucht, ihn runterzuziehen, was einfacher geht. Auf jeden Fall hier in irgendeiner Art und Weise hat es sich im Dieners Willen verletzt. Oder wir könnten sagen, er hat sie rumgekriegt. Vielleicht während sie da Titanic geschaut haben und sich das Pärchen da in dem Film gerade außerehelich vereinigt hat. Vielleicht hat er sich ihm da gesagt, hey Dina, ich liebe dich. Oh, ich mag dich auch. Oh Baby, ich will dich ganz. Oh, ich bin noch Jungfrau, bei uns in Gottes Volk warten wir bis zur Ehe. Ah Mann, wo kommst du denn her? Das ist ja voll antik, das ist ja von gestern, das ist ja super brüde. Hey Dina Baby, ich will dich ja heiraten, hey, du bist ja eine für mich. Das ist normal, hey, alle tun's. Hey, zeig mir doch, dass du mich auch liebst. Komm schon. Und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Behandelte sie als Objekt eigentlich seiner eigenen Lustbefriedigung. respektiert nicht ihre Überzeugungen und ihren Glauben und sie als Person eigentlich. Vielleicht hat er nachher gesagt, hey, sorry, aber du bist so unwiderstehlich. Bleib bei mir, werd meine Frau. Wir werden hier später lesen, er hat die Diener bei sich behalten im Palast. Ob freiwillig oder nicht, ist auch nicht ganz klar. Vers 4, und Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Damals haben die Väter das ausgehandelt, die Ehen für ihre Kinder. Und Jakob hatte gehört, dass er seine Tochter Dina entehrt hatte, seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Feld, so schwieg Jakob, bis sie kamen. Also Jakob war eher so ein passiver Typ, vielleicht hat er Angst gehabt, die Situation alleine zu konfrontieren. Ich bin sicher, er war wütend, dass seine Tochter hier missbraucht worden ist. Auch er als Vater wurde natürlich nicht respektiert in dieser Situation. Er wurde nicht geehrt, er wurde übergangen. Wir müssen das Ganze mit nahöstlichen Ohren lesen auch. Oder hören, mit den Ohren hören wir, gell? War eine Beleidigung für ihn, auf jeden Fall auch. Vers 6, und Hamor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Denn sowas hätte nicht geschehen dürfen. Stimmt, oder? Es hätte nicht geschehen dürfen. Das war ein gerechter Zorn. Aber es war auch ein maßloser Zorn, ein unbeherrschter Zorn, und das ist das Problem. Epheserbrief Kapitel 4 heißt es, zürnet und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also schleppt es nicht in den nächsten Tag. Römer 12, Vers 19, riecht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also das Problem sowohl von Sichem als auch von den Brüdern der Diener war, dass sie sich allein von ihren unbeherrschten Gefühlen haben leiten lassen, statt diese Gefühle zu beherrschen und sich von Gott leiten zu lassen und sich seinem Wort unterzuordnen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Hamor redete mit ihnen und sagte, mein Sohn Sichem, seine Seele hängt an eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau und verschwägert euch mit uns. Gebt uns eure Töchter und nehmt euch unsere Töchter und bleibt bei uns wohnen und das Land soll offen vor euch liegen. Bleibt verkehrt darin und macht euch darin ansässig. Also hier sehen wir die Gefahr der Vermischung mit Gottes Volk, von Gottes Volk mit einem gottlosen Volk, mit der gottlosen Welt, würden wir heute sagen. Aber ihr wisst, zieht sich durch die ganze Bibel durch, Gottes Volk sollte abgesondert sein von dieser Welt. Seid heilig, denn ich bin heilig, hat der Herr gesagt. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gunst finden in euren Augen. Was ihr mir sagt, will ich geben. Legt mir sehr viel auf als Heiratsgeld und als Geschenk. Ich will es geben, so wie ihr es mir sagt. Nur gebt mir das Mädchen zur Frau. Also kein Wort von Reue oder Buße oder eine Entschuldigung. Nee, er denkt, er kann alles mit Geld regeln, indem er einfach einen sehr hohen Brautpreis bezahlt für dieses Mädel, das er hier missbraucht hat. Da antworteten die Söhne Jakobs im Sichem und seinem Vater Hamor mit Hinterlist und redeten, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Also mit Hinterlist, diese Söhne Jakobs waren gute Jünger ihres Vaters. Erinnert uns einmal mehr, was für einen gottlosen Einfluss ein gottloser Mann auf seine Familie haben kann. Aber auch andersrum, was für einen gottesfürchtigen Einfluss, was für einen guten Einfluss ein gottesfürchtiger Mann auf seine Familie haben kann. Unsere Kinder beobachten uns und ihr Väter unterschätzt nie den Einfluss, den ihr auf eure Kinder und auf eure Familie habt. Ihr seid das erste Abbild von Gott, dem Vater, das eure Kinder je sehen werden. Ich habe hier eine Grafik mitgebracht für euch, eine Statistik aus der Schweiz. Wenn ein Familienmitglied mit Gott in Berührung kommt, statistisch gesehen, wie viele andere Familienmitglieder oder in welchem Ausmaß werden andere Familienmitglieder auch zu Jesus finden? Und zumindest die Statistik sagt, 17%, wenn ein Kind sich zuerst bekehrt. Und 35%, wenn die Mutter sich zuerst bekehrt, aber 93%, wenn der Vater sich zuerst bekehrt. Ihr Männer habt einen besonderen Einfluss, auch geistlichen Einfluss auf eure Kinder, auf eure Familien, sei es im Guten, sei es im Schlechten. Vers 13. Da antworteten die Söhne Jakobs, dem Sichem und seinem Vater Hamor mit Hinterlist und redeten, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Und sie sagten zu ihnen, wir können das nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre für uns eine Schande. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem sich alles Männliche bei euch beschneiden lässt. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und uns eure Töchter nehmen und wir wollen bei euch wohnen bleiben und zu einem Volk werden. Wenn ihr aber nicht auf uns hört, euch beschneiden zu lassen, dann nehmen wir unsere Tochter und ziehen weg. Betrüger sind schlecht, aber religiöse Betrüger sind am schlimmsten. Und hier Beschneidung, Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Bundesvolk. Und sie missbrauchen dieses Ritual jetzt hier, um ihre Feinde zu schwächen. Vers 18, und ihre Worte waren gut in den Augen Hamors und in den Augen Sichems, des Sohnes Hamors, der war wirklich verliebt in das Mädel. Und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs. Ja, aber jetzt müssen sie es den Männern ihrer Stadt verklickern. Und da brauchen sie bessere Argumente, als einfach zu sagen, ja, unser Prinz ist verliebt. Vers 20. Und Hamor und sein Sohn Sichem kamen in das Tor ihrer Stadt. Und sie redeten zu den Männern ihrer Stadt und sagten, diese Männer sind friedlich gegen uns gesinnt. So mögen sie im Land wohnen bleiben und darin verkehren. Und das Land, siehe nach beiden Seiten ausgedehnt, liegt es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter als Frauen nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur unter der Bedingung wollen die Männer uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen und ein Volk mit uns zu werden, dass sich bei uns alles Männliche beschneiden lässt, so wie sie beschnitten sind. Ha, das ist alles. Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh, werden die nicht uns gehören? Jakobs Familie war sehr wohlhabend und hey, hier Materialismus, Reichtum, das war das richtige Argument für die Männer in Sichem. Nur lass uns ihnen zu Willen sein und sie werden bei uns wohnen. Da hörten auf Hamor und auf seinen Sohn Sichem alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. So ließen sich alles Männliche beschneiden, alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. Materialismus war ihr Todesurteil. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren. Das war jetzt keine sterile OP in irgendeiner Tagesklinik, in irgendeiner Ambulanz. Denkt hier an scharfe Steine oder an so grob zugewetzte Eisenmesser. Ich möchte gar nicht dran denken. Infektionen, die haben Fieber bekommen, die Jungs. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren, dann nahmen die beiden Söhne Jakob, Simeon, und Levi, die Brüder Dinas, zwei von ihren leiblichen Brüdern, jeder sein Schwert und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche, also wahrscheinlich nicht die zwei allein, sondern mit ihren Knechten und mit ihren Dienern. Auch Hamor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Diener aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil sie ihre Schwester entehrt hatten. Ihre Schafe und ihre Rinder und ihre Esel und alles, was in der Stadt und was auf dem Feld war, nahmen sie, und all ihr Vermögen und alle ihre Kinder und ihre Frauen führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern war. Wir würden heute Genozid dazu sagen. Die begingen einen Völkermord, haben eine ganze Stadt ausgelöscht. Massenmord. Rotteten alle Männer der Stadt aus, raubten alles, versklavten alle Frauen und ihre Kinder. Furchtbar. Es war die damalige Kriegspraxis unter Heiden. Und hier Simeon und Levi sanken auf das Niveau der Heiden hinab, obwohl sie eigentlich zu Gottes Familie gehörten. Schlimm, oder? Blinde, erbarmungslose Rache, die wir hier sehen. Und nicht nur gegen Sichem, den Schuldigen, sondern gegen die ganze Stadt. Völlig maßlos. Aber Gottes Volk sollte anders sein. Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Und Gott ist gerecht. Und im Gesetz Gottes werden wir später sehen, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Also die Strafe für ein Vergehen soll dem Vergehen angemessen sein. Die Bibel sagt auch ganz klar, ein Sohn soll nicht an der Sünde seines Vaters mittragen und dafür bestraft werden. Also die Bibel kennt keine Kollektivschuld. 3. Mose 24 heißt es, Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie er einem Menschen einen Schaden zugefügt, so soll ihm zugefügt werden. Ist eine Bibelstelle, die übrigens von Bibelkritikern oft völlig falsch ausgelegt wird, so als wäre das ein grausames Gebot in die Richtung, wenn dir jemand ein Auge aushaut, dann soll dem anderen auch sein Auge ausgestochen werden. Aber das ist nicht so gemeint hier, das ist ein Wortbild, das ist ein Sprichwort, könnten wir sagen. Da geht es um Verhältnismäßigkeit. Wenn wir uns rächen wollen, dann sind wir oft maßlos. Du haust mir ein Auge aus, ich hau dir zwei Augen aus. Du machst mein Auto kaputt, ich zünd dein Haus an. Na, so denken wir. Aber Gott sagt nein. Die Strafe soll dem Vergehen entsprechen. Und zum Beispiel für diesen vorliegenden Fall hier, 5. Mose 22, könnt ihr das nachlesen. Wenn ein Mann bei einem unverheirateten Mädchen liegt, dann musste er dem Vater eine Strafe bezahlen dafür und er musste das Mädel heiraten und sein ganzes Leben für sie sorgen. Aber nicht einen Genozid anrichten, wie Jakobs Söhne das hier getan haben. Und seht die Reaktion von Jakob im Vers 30. Da sagte Jakob zu Simeon und zu Levi, ihr habt mich ins Unglück gebracht, indem ihr mich stinkend gemacht habt bei den Bewohnern des Landes, bei den Kanaanitern und bei den Perisitern. Ich aber bin ein geringes Häuflein. Wenn sie sich gegen mich versammeln, werden sie mich schlagen und ich werde vernichtet, ich und mein Haus. Fällt euch was auf? Ich. Sagt hier nicht, dass es an und für sich falsch war, was seine Söhne getan haben, weist hier nicht zu Recht dafür. Es hat ihm vor allem leid wegen den möglichen Konsequenzen. Oh Mann, wenn die anderen Städte, wenn die anderen Völker das rundherum hören werden, die werden es ums Heim zahlen, mir und meiner Familie. Jakob hat seine Familie hier nicht geistlich geleitet. Und ich denke, wir könnten sagen, seine Söhne, die tanzen ihm auf der Nase rum hier. Sie aber sagten, durfte er unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Und wenn du mit jemandem schläfst, mit dem du nicht verheiratet bist, Sex ohne Hingabe, dann ist das, was du bist, biblisch gesprochen. Es wäre natürlich heute nicht politisch korrekt, das zu sagen, deswegen sage ich es lieber nicht. Auch hier nicht mal ein Anzeichen von Buße. Söhne Jakobs rechtfertigen ihre Sünde. Und erst ganz am Ende seines Lebens wird Jakob seine Söhne Simeon und Levi zurechtweisen dafür. Wenn ihr mitlesen wollt, 1. Mose Kapitel 49, Vers 5. Die Söhne Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat, sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann, in ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig und der Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Sünde bringt immer bittere Frucht. Das war ein prophetisches Wort auch. Simeon, der Stamm Simeon ist in dem Stamm Juda aufgegangen. Und der Stamm Levi wegen seiner Treue in 2. Mose 32 wurde als Priester in ganz Israel zerstreut. Und hier sehen wir einmal mehr Gottes erstaunliche Gnade. Gott hat die Nachkommen von Levi sich als Priester erwählt. Wow. Wir haben so einen gnädigen Gott. Egal, wie weit du dich von Gott und seinem Leben entfernt hast, wie sehr du dich in Sünde verstrickt hast, egal wie kaputt und wie tot du bist, Jesus liebt dich. Und er kennt dich und er weiß um dich. Er kennt deinen Hass, er kennt deinen Schmerz, er kennt deine Schuld. Und er streckt sich nach dir aus, am Kreuz, hat seine Arme offen für dich. Und er sagt, ich liebe dich, ich habe für deine Schuld bezahlt, ich habe mein Leben für dich gegeben. Denk nie, dass du zu weit gegangen bist in deinem Leben, dass Gott nichts mehr mit dir zu tun haben will. Leute, auch wir sind Levi, wir sind Sünder. Aber wir wissen, weil der Apostel Petrus uns das überliefert hat, dass wir in Jesus königliche Priester geworden sind. Jesus ist die Antwort auf unser Sündenproblem. Jesus hat das gerechte Leben für uns gelebt, das wir nicht leben können. Und dann ist er für uns an unser Kreuz gegangen und hat unsere Schuld dort aus sich genommen. Und er ist auferstanden, er lebt und er bietet dir Versöhnung und Vergebung mit Gott als Geschenk an, aus Gnade. 2000 Jahre später, ungefähr nach diesem Ereignis, trifft Jesus dort an diesem Jakobsbrunnen vor der Stadt Sichem. Sichar heißt die im Neuen Testament, eine Sünderin, eine Götzendienerin, eine missbrauchte Frau, eine unmoralische Frau. Und Jesus wird ihr sagen, ich kenne dich, ich weiß alles über dich, ich weiß alles, was jetzt gerade in deinem Leben abgeht und ich weiß den ganzen Schrott, den du schon verbockt hast in deiner Vergangenheit. Und er sagt dir mit anderen Worten, du musst dich nicht verstecken. Ich bin nicht gekommen, um dich zu verdammen, ich bin gekommen, um dich zu retten. Und das sagt Jesus auch dir. In Johannes 4 spricht Jesus zu dieser Frau, jeden, der von diesem irdischen Wasser trinkt, alles, was diese Welt uns anbieten kann, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, was ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Denk nicht, ah, wenn ich nur diese Frau haben kann, dann werde ich glücklich sein, wie der Sichem das vielleicht gedacht hat. Denk auch nicht, wenn ich all dieses Zeug, all diesen Reichtum, all diese Ehre, Karriere haben kann, Erfolg haben kann, dann wird mein Leben reich sein, wie die Bewohner der Stadt Sichem. Denk auch nicht, Rache ist süß, wenn ich nur die, die mir dieses Unrecht angetan haben kann, dahin gemetzelt habe, wie der Simeon und der Levi, dann werde ich zufrieden sein. Denk auch nicht, wenn ich all meinen Problemen aus dem Weg gehe, wie der Jakob, dann werde ich Frieden haben. Nee, die menschliche Erfahrung ist, wenn wir unser Leben nur mit irdischen Dingen, mit materiellen Dingen oder irdischen Beziehungen füllen, dann werden wir immer wieder und immer wieder dürsten. Und schaut euch um, wir sehen das. Menschen rennen von einer Beziehung in die nächste Beziehung. Oh, das neue Auto und hey, ein paar Tage lang ist es echt geil und macht echt Spaß. Ja, wow, hey, das ist cool, auf der Autobahn zu fahren mit dem neuen Porsche oder was immer es ist. Und dann denkst du dir, aber hey, wenn ich jetzt noch diesen Sportauspuff drauf hätte, das wär's. Und vielleicht ein extra Spoiler. Und eine neue Lackierung. Das wäre cool. Und dann hast du das und das ist cool für ein paar Tage und dann wirst du wieder unzufrieden und denkst, ah, wenn ich nur das hätte und das hätte. Und das ist so die menschliche Erfahrung mit irdischen Dingen. Es gibt nur einen, der den Durst deines Herzens wirklich stillen kann. Und das ist Jesus. Wir sind nicht nur materielle Wesen, wir sind vor allem auch geistliche Wesen. Und Gott hat uns geschaffen für Beziehung mit sich selbst. Und jeder Mensch hat ein Loch in seinem Herzen, ein Loch in der Form von Gott. Das kann nur Gott wirklich erfüllen und ausfüllen. Und wenn du versuchst, dieses Loch in deinem Herzen mit anderen Dingen oder mit irdischen Beziehungen zu füllen, dann wird das nicht funktionieren. Dann wirst du immer und immer wieder Durst haben. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, mein Gott. Im Psalm 42 betet David, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Nach Erfahrung, nach Beziehung, nach Gemeinschaft mit ihm. Dafür sind wir erschaffen. Er ist das Zuhause unseres Herzens. Also hör auf dein Herz, wenn du diese Unzufriedenheit in deinem Innern spürst. Hör hin, das ist ein Fingerzeig auf Gott hin. Ich habe das ganz stark gespürt als junger Mensch. Das war ein Teil davon, was mich zu Jesus gezogen hat. Diese Erfahrung zu haben, alles zu haben, was die Welt anzubieten kann. Eine heile, gute Familie und erfolgreich in der Schule, eine schöne Freundin, materiell alles und trotzdem unzufrieden zu sein und leer zu sein und immer diese Frage, das kann doch nicht alles sein. Ist das alles im Leben, hier jeden Tag auf die Arbeit zu gehen und dann irgendwann zu sterben und das war's und alles vorbei und alles egal und alles umsonst. Es muss doch mehr geben, das kann doch nicht alles sein. Und es ist nicht alles. Wir sind für Gott geschaffen. Also wenn du heute Morgen hier bist und du Gott noch nicht persönlich kennst, dann möchte ich dich bitten, diesen Schrei, diesen Hunger deines Herzens nicht zu überdönern mit viel Lärm und Geschäftigkeit und es nicht wegzudiskutieren und es nicht zu ignorieren. Komm zu Jesus. Und wenn du schon was von ihm gekostet hast, aber dich wieder von ihm entfernt hast und du abgelenkt wurdest und du ein weltlicher Christ geworden bist, dann komm zurück zu Jesus. Und nächste Woche, im nächsten Kapitel, werden wir Erweckungen Jakobs Familie sehen. Lass uns zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Erstens, lass uns realistisch sein, lass uns wachsam sein bezüglich unserer eigenen Tendenz zu sündigen. Lass uns wachsam sein in diesem geistlichen Kampf, in dem wir sind. Wir wollen Versuchungen vermeiden, wir wollen nicht damit rumspielen. Und auch da wieder, hör auf dein Herz, hör auf die Stimme des Heiligen Geistes in dir, hör auf dein Gewissen. Gott ist immer treu, uns zu warnen. Wenn du an einem Ort bist, wo du nicht sein solltest, dann weißt du das eigentlich. Dann merkst du das in deinem Herzen. Zweitens, lass uns auf unsere Kinder Acht haben. Lass uns aktive Eltern sein, geistlich aktive Eltern, vor allem gute Vorbilder. Und lass uns auch den Mut aufbringen, auch mal Nein zu sagen, wenn es sein muss, wenn das Beste für unsere Kids ist. Und wir wollen ihnen auch helfen zu verstehen, warum das Nein. Weil Gott es gut mit uns meint, weil das Beste, das Heilste für sie ist. Dritter Punkt, lass uns nicht nach unseren Gefühlen leben, lass uns nach Gottes Wort leben. Wir wollen nicht beherrscht sein von unserer Lust oder von Habsucht oder von Zorn. Vierter Punkt, lasst uns nach Gerechtigkeit trachten, nicht nach Rache. Und fünften, wenn du missgebaut hast oder wenn wir missgebaut haben, dann lass uns nicht irgendwelche Ausreden finden. Lass uns es einfach bekennen und umkehren. Gott weiß es sowieso. Und Gott ist gnädig und Gott ist barmherzig. Und letzter Punkt, lass uns zu Jesus laufen. Er ist die Antwort für unsere Sünde und er ist die Antwort auf den Hunger und den Durst unseres Herzens. Amen. Und das wollen wir jetzt tun, Herr. Danke, dass du lebst, dass du gegenwärtig bist. Wir wollen zu dir laufen. Herr, du kennst uns, unser Herz, unser Versagen. Auch die Punkte, wo wir uns vielleicht sogar selbst betrügen. Du weißt alles. Und Herr, wir wollen einmal mehr bitten, komm du in unser Leben. Füll du unser Leben aus und beherrsch du uns. Wir wollen mit dir gehen, denn das ist Heil. Petrus hat gesagt, wohin sonst sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und so empfinde ich auch. Halt uns nah an dir dran. Segne uns mit deiner Gegenwart in unserem Leben. Und lass uns sensibel sein für deine Stimme in unserem Herzen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.